Liebe Zuhörer unseres Radios, wir fahren jetzt fort mit der Auslegung des Jesusbuches vom Papst Benedikt. Heute natürlich einige Abschnitte überspringend und zum Begräbnis Jesu kommend. Auf das geht der Papst nämlich ein. Ich werde heute eine andere Reihenfolge haben. Jetzt sicher diese Meditation wie immer. Dann anschließend noch eine geistliche Auslegung, auch wieder aus dem Buch vom Papst Benedikt zu der sicher schwierigen Frage, die oft auch gestellt wird, ob denn der himmlische Vater so eine grausame Genugtuung braucht. Was ist das für ein Gott, der durch einen derart bestialischen Tod seines Sohnes am Kreuz versöhnt werden musste? Das wird doch oft gestellt. Ich kenne viele, die nie eine Antwort darauf gefunden haben. Der Papst gibt eine Antwort, zumindest eine Richtung vor, wo wir dann vielleicht auch unser persönliches Denken und unsere Meditation daran ausrichten können. Das Begräbnis Jesu. Alle vier Evangelisten erzählen uns, dass ein wohlhabender Ratsherr, Josef von Arimathea, Pilatus um den Leichnam Jesu bat. Markus und Lukas fügen hinzu, dass Josef einer war, der auf das Reich Gottes wartete. Johannes bezeichnet ihn als einen geheimen Jünger Jesu. Aus Furcht vor den herrschenden jüdischen Kreisen hat er das bisher nicht offen gezeigt. Außerdem erwähnt Johannes noch die Beteiligung des Nikodemus, von dessen Nachtgespräch mit Jesus über Geburt und Wiedergeburt des Menschen er im dritten Kapitel berichtet hatte. Nach dem Drama des Prozesses, in dem alles gegen Jesus sich verschworen und keine Stimme mehr für ihn zu sprechen schien, lernen wir jetzt das andere Israel kennen. Menschen, die wartend sind, Menschen, die den Verheißungen Gottes trauen und nach ihrer Erfüllung ausschauen. Menschen, die im Wort und Wirken Jesu den Einbruch von Gottes Reich, die beginnende Erfüllung der Verheißungen erwarten. Reinhold Stecher, der frühere Bischof von Innsbruck, hat einmal von den Blitzen des Karfreitag gesprochen, von der Gnade Gottes, die in die Herzen von Menschen gleichsam wie ein Blitz eingeschlagen hat. An erster Stelle sicher den römischen Centurio, den Hauptmann, der zur Erkenntnis kam, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Die Bibelausleger sagen, das ist der Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Die Bekenntnis eines heidnischen Söldners, dieser Mann war Gottes Sohn. Es ist nicht von irgendjemand, sondern von jemand, der offensichtlich das Töten gewohnt ist, der an Rohheit, Brutalität, Grausamkeit seines Soldatenberufs gewohnt war, den dann die Gnade Gottes trifft, der sieht, dass es nicht mehr normal, wie dieser Mensch am Kreuz leidet, wie auch die ganze Schöpfung in den äußeren Symptomen, im Erdbeben, in der Verdunklung der Sonne sozusagen Partei ergreift für den gekreuzigten Gottessohn. Das ist der eine Blitz. Der andere Blitz ist genauso überraschend. Er trifft einen Straßenräuber, einen Mörder, den Schächer zu seiner Rechten. Auch er bekehrt sich. Die Kirchenväter sagen, dieser Mensch war im Leben ein Räuber und ist es im Tod. Im Leben hat er andere ausgeräubert, ausgeraubt. Jetzt raubt er sich, jetzt klaut er sich das ewige Leben. Deshalb ist er auch oft in vielen Darstellungen mit dem Herrn in der ewigen Glorie des Himmels dargestellt. Das ist natürlich eine ganz außerordentliche, besondere Gnade und man sollte nicht darauf spekulieren, jetzt ein ziemlich, ich möchte es mal sagen, wüstes Leben zu führen, unchristlich, um dann in der letzten Stunde noch die Kurve zu kratzen. Sie wissen nicht, wann die letzte Stunde ist. Es kann auch manchmal sehr schnell geschehen bei einem Autounfall. Außerdem, was ist das für eine Liebe, wenn ich eigentlich den großen Teil meines Lebens völlig fern vom Herrn verbringe und dann noch meine, ich könne jetzt das Lager, die Partei in den letzten Stunden meines Lebens wechseln. Da hat man offensichtlich ganz Grundsätzliches nicht verstanden vom Christentum. Und dann einer der Blitze, der sicher auch die Vornehmen erreicht, Nikodemus, Josef von Arimathea, beide sind Ratsherren. Sie marschieren dann mit viel Pfund an, um Jesus zu balsamieren, doch dazu gleich mehr. Solche Menschen hatten wir in den Evangelien, so der Papst weiter, bisher überwiegend unter den einfachen Leuten kennengelernt. Maria und Josef, Elisabeth und Zacharias, Simeon und Hanna. Dazu die Jünger, die zwar aus verschiedenen Bildungsschichten und Strömungen Israel stammten, aber doch nicht alle den maßgebenden Kreisen angehörten. Doch alle nicht den maßgebenden Kreisen angehörten. Nun, nach dem Tod Jesu begegnen uns zwei angesehene Persönlichkeiten der gebildeten Schicht Israels, die zwar noch nicht gewagt hatten, ihre Jüngerschaft zu bekennen, die aber doch jenes einfache Herz hatten, das den Menschen zur Wahrheit fähig macht. Während die Römer die Leichname der am Kreuz Hingerichteten den Geiern überließen, legten die Juden Wert darauf, dass sie begraben wurden, wofür es eigens von der Justiz zugewiesene Stellen gab. Auch hier ein Kommentar von mir. Im Deuteronomium ist das ganz klar geregelt und ausgesprochen worden. Die Römer haben die Kreuzigten am Kreuz gelassen, bis die wilden Tiere und die Geier ihr grausames Geschäft besorgt haben. Dann hat man die Überreste irgendwo verscharrt. Der Grund war, es ist nicht nur Abschreckung, sondern jemand, der auf diese Weise, man muss jetzt schon sagen, verendet ist, dessen Gedächtnis war dann auch durch die Art des Begräbnisses, das Verscharren der sterblichen Überreste, der paar Knochen, die noch übrig geblieben sind, endgültig ausgelöscht. So einer war fertig. Also der im antiken Denken, der ist jenseits von Gut und Böse angekommen. Den gab es einfach nicht mehr. Den hat es nie gegeben, den wird es nie mehr geben. Aber im Deuteronomium ist noch etwas Eigenes eingefügt. Und das wurde dann auch auf die Kreuzigungsstrafe ausgedehnt. Da sagt Gott ausdrücklich, du sollst das Land nicht unrein machen. Deshalb haben die Juden darauf Wert gelegt, dass man Hingerichtete zwar jetzt noch am Tag vielleicht ausgestellt gelassen hat, aber noch vor Sonnenuntergang beerdigt hat, damit das Land nicht unrein geworden ist. Das Denken der kultischen Reinheit hat also sehr große Bedeutung gehabt. Markus berichtet, dass Pilatus sich wunderte, dass Jesus schon gestorben war und sich zunächst beim Hauptmann über die Wahrheit dieser Nachricht informierte. Nach der Bestätigung des Todes Jesu überließ er den Leichnam des Herrn dem Ratsherrn. Über das Begräbnis selbst übermitteln uns die Evangelisten eine Reihe wichtiger Informationen. Zunächst wird betont, dass Josef den Leichnam des Herrn in ein ihm gehörendes neues Grab legen lässt, in dem noch niemand bestattet worden war. Darin drückt sich Ehrfurcht vor diesem Toten aus. So wie er am Palmsonntag einen Esel benutzt hat, auf dem noch niemand geritten ist, so wird er jetzt auch in ein neues Grab gelegt. Weiterhin ist die Nachricht wichtig, dass Josef ein Linnen kaufte, in das er den Verstorbenen hüllte. Die Synoptiker sprechen in der Einzahl einfach von einem Linnentuch, Johannes gebraucht die Mehrzahl Leinenbinden. Gemäß jüdischer Begräbnissitte, der Auferstehungsbericht wird dann noch einmal genauer darauf eingehen. Die Frage nach der Übereinstimmung mit dem Turiner Grabtuch, schreibt der Papst, braucht uns hier nicht zu beschäftigen. In jedem Fall aber ist die Gestalt dieser Reliquie mit den beiden Berichten grundsätzlich vereinbar. Schließlich erzählt uns Johannes, dass Nikodemus eine Mischung aus Myrrhe und Aloe brachte, etwa 100 Pfund. Er fährt fort, sie nahmen den Leichnam Jesu und überwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. Die Menge des Balsams ist außerordentlich und überschreitet jedes gewöhnliche Maß. 100 Pfund, müssen Sie sich mal vorstellen, was das gekostet hat und was der da hergeschleppt hat. Es ist ein königliches Begräbnis. Vom Begräbnis her muss man ihn als einen König betrachten. In den Augenblicken, in denen alles zu Ende scheint, tritt geheimnisvoll seine Herrschaft hervor, schreibt der Papst. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Nikodemus war ja feig. Er hat sich nicht öffentlich zu Jesus bekannt, als er noch lebte. Deshalb ist er in der Nacht gekommen. Er muss sich ja bedeckt halten. Was werden die anderen Ratsherren von ihm denken, wenn er jetzt zu dem Rabbi geht? Aber jetzt, nachdem er gestorben ist, hat er wenigstens den Mut. Aber was nützt das, wenn jemand tot ist und ich komme dann mit 100 Pfund Myrrhe und Salbe anmarschiert? Liebe Zuhörer, Sie merken, wenn Sie die Heilige Schrift wirklich meditieren, dann steckt so unglaublich viel darin. Was nützt es denn Ihnen, wenn Sie zu Lebzeiten Ihre Liebe zurückhalten und dann, wenn einer tot ist, dann kommen Sie mit 100 Pfund anmarschiert? Entschuldigung. Sagen Sie zu Lebzeiten ihm, dass Sie ihn gern haben, dass Sie ihn schätzen, dass Sie nicht auf seine Kohle aus sind, dass man nicht jetzt jemand sein Leben lang ignoriert und dann, wenn er stirbt, zum Erben anmarschiert. Das nützt nichts mehr, wenn sie damit 100 Pfund anmarschieren, wenn er schon tot ist. Das ist das schlechte Gewissen dieses Mannes. So groß seine Leistung auch ist, dass er wenigstens jetzt den Mut hat, sich zu Christus zu bekennen. Aber mit 100 Pfund aufmarschieren, wenn einer schon tot ist, Das ist irgendwie eine Hilflosigkeit, wo er dann auch sein falsches Verhalten eingesehen hat. Tun Sie es zu Lebzeiten. Meine Großmutter hat immer gesagt, gib mit einer warmen Hand, Freund. Nicht mit einer toten durch das Testament. Die synoptischen Evangelien erzählen uns, dass einige Frauen dem Begräbnis zusahen und Lukas berichtet, es seien diejenigen gewesen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Er fügt hinzu, dann kehrten sie heim und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat aber hielten sie die vom Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Sie werden nach der Sabbatruhe am Morgen des ersten Tages der Woche kommen, um den Leichnam Jesu zu salben und so die endgültige Bestattung vorzunehmen. Salbung ist ein Versuch, den Tod aufzuhalten, den Leichnam der Verwesung zu entreißen. Es ist doch ein vergebliches Bemühen. Die Salbung kann nur den Toten als Toten festhalten, nicht ihm Leben geben. Am Morgen des ersten Tages werden die Frauen sehen, dass ihre Sorge um den Toten und seine Bewahrung allzu menschliche Sorge war. Sie werden sehen, dass Jesus nicht im Tod festgehalten werden soll, sondern neu und nun erst wirklich lebt. Sie werden sehen, dass Gott ihn auf eine ihm mögliche Weise der Verwesung und damit der Macht des Todes entrissen hat. In der Sorge und Liebe der Frauen kündigt sich dennoch schon der Ostermorgen, die Auferstehung, an.